Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Rückt ein Frieden in der Ukraine in dieser Woche womöglich in greifbare Nähe? Nach dem Treffen der Präsidenten Trump und Putin vergangenen Freitag sollen nun auch Staats- und Regierungschefs aus Europa an den Tisch geholt werden. Und Bundeskanzler Friedrich Merz, der sucht dabei stets den Schulterschluss mit Frankreich, Großbritannien und natürlich der Ukraine. Der Autor und Publizist Dr. Hauke Ritz ist der Auffassung, dass der Weltfrieden ganz unmittelbar von der Bundesrepublik Deutschland abhängt. Warum? Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Ritz.
Schönen guten Tag, Herr Joppa. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Ritz, schauen wir zunächst noch einmal auf das Treffen Putin-Trump in Alaska. Beide Protagonisten zeigten sich danach sehr optimistisch. Von einer Annäherung war da die Rede. Teilen Sie diesen Optimismus?
Insgesamt denke ich, dass es absolut notwendig ist, dass dieser Konflikt aufhört, weil wenn er nicht aufhört, wenn er weitergeht und diese absoluten Positionen des Westens und Russlands weiter bestehen bleiben, dann würden wir tatsächlich auf einen globalen Konflikt, möglicherweise einen Atomkrieg zusteuern. Von daher gibt es zu der Lösung des Konflikts einfach gar keine Alternative. Das muss man sich einfach mal bewusst machen, weil ja viele hier in Deutschland oder auch in Westeuropa immer noch die Idee haben, der Konflikt könnte oder der Krieg könnte weitergetragen, weiterentwickelt werden. Das geht nicht gegenüber einer Atommacht.
Das Treffen Trump-Putin war ganz bewusst ohne Teilnehmer aus anderen Ländern geplant. Zuvor, da gab es noch eine Online-Konferenz, in der auch Deutschland noch einmal auf den US-Präsidenten einwirken wollte. Ist das Ihrer Meinung nach gelungen? Hat Deutschland diesen Einfluss auf die USA?
Ich wünsche mir natürlich, dass das derzeitige Deutschland, die derzeitige deutsche Regierung, die die falsche Position einnimmt, diesen Einfluss hoffentlich nicht hat. Aber es ist ein Trauerspiel. Eigentlich könnte Deutschland einen sehr positiven Einfluss haben. Und Deutschland ist auch wichtig, aber eben nur, wenn es eine realistische Position in der Weltpolitik einnimmt und nicht auf die Idee kommt, man könnte eine Nuklearmacht wie Russland besiegen oder als geopolitischen Akteur in die Ecke drängen. Das geht natürlich nicht. Leider agiert Deutschland und leider auch Frankreich und Großbritannien, diese Staaten agieren derzeit aus einer rein ideologischen Position. Es interessiert sie nicht, was die Realität ist. Sie denken noch nicht mal darüber nach, dass sie es mit einer Nuklearmacht zu tun haben. Sie reflektieren nicht auf das Risiko einer aus den Fugen geratenen Eskalationsspirale. Sie wollen die Realität auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nicht zur Kenntnis nehmen, dass ein Sieg Russlands unvermeidlich geworden ist, weil das ein Abnutzungskrieg ist, der absolut zugunsten Russlands geführt wird und früher oder später zum Zusammenbruch der ukrainischen Front führen muss. Sie nehmen all das nicht zur Kenntnis, sondern nehmen diese rein ideologische Position ein. Und das ist höchst gefährlich und ich möchte auch sagen, zutiefst uneuropäisch.
Immer wieder betont der deutsche Kanzler, dass die Europäer mit am Verhandlungstisch sitzen müssen. Vor allem Berlin, Paris, London und Kiew, die müssten eigentlich alle mit dabei sein. Aber welche Rolle kommt denn Ihrer Meinung nach im speziellen Bundeskanzler Friedrich Merz aktuell zu?
Er agiert aus einer rein ideologischen Position. Er hat Fantasievorstellungen darüber, dass Russland aus Europa rausgeschlossen werden könnte, dass es möglich sei, eine Nuklearmacht irgendwie zu besiegen oder seine Macht zu reduzieren. Das sind natürlich alles Fantasien. Und solange unser Bundeskanzler oder auch die Führer anderer europäischer Länder aus einer rein ideologischen Position argumentieren, solange sind sie auch geopolitisch nicht relevant. Solange werden Russland und die USA und vielleicht auch China alles unter sich ausmachen. Dann verhandeln nämlich nur die Realisten miteinander. Mit Ideologie kann derzeit wirklich nichts gewonnen werden. Und die Frage ist, wie kann Europa aus dieser rein ideologischen, nicht mehr realistischen, weltfremden Position herauskommen? Und das fängt natürlich an mit einer Veränderung der Wahrnehmung. Und möglicherweise brauchen wir für diese Veränderung der Wahrnehmung, für eine Reorientierung in der neuen geopolitischen Realität auch neue Eliten.
Sie selbst sagen, Deutschland lag historisch gesehen immer schon im Zentrum globaler Auseinandersetzungen und darum sei das jetzt auch im Ukraine-Krieg der Fall. Kann man denn diese vielen Konflikte in der Geschichte überhaupt miteinander vergleichen?
Es ist einfach ein interessantes Phänomen, dass seit dem Deutschen Bauernkrieg über den 30-jährigen Krieg, den 7-jährigen Krieg, der bis nach Nordamerika reichte, aber eben auch in Deutschland sein Zentrum hatte, den Napoleonischen Kriegen, den beiden Weltkriegen, dem Kalten Krieg, alle großen Kriege oder fast alle großen Kriege irgendwie mit Deutschland verbunden sind. Das heißt nicht, dass Deutschland jetzt per se ein nur kriegerisches Land ist, aber Deutschland hat eine geografisch zentrale Position im Zentrum Europas und Europa war in den letzten 500 Jahren der wichtigste Kontinent auf diesem Planeten, gemessen an der Macht der europäischen Mächte. Und auch im Kalten Krieg kam Europa immer noch eine absolut zentrale Rolle zu. Und daraus erklärt es sich vielleicht, dass Deutschland in so vielen Kriegen entweder der Konfliktgegenstand war, um den gerungen wurde, oder wie im Falle des Zweiten Weltkriegs die kriegsauslösende Partei war. Jedenfalls, Deutschland war immer irgendwie beteiligt. Und das gibt diesem Land natürlich eine enorme Sensibilität für die Fragen von Krieg und Frieden, eine enorme Erfahrung, die positiv eingebracht werden könnte. Wir könnten vor dem Hintergrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Teilung, des Kalten Krieges jetzt eine vernünftige Position im Ukraine-Krieg einbringen. Wir könnten als Friedensmacht auftreten, als diplomatische Kraft in der Tradition Willy Brandts und Egon Bahrs. Aber leider tun wir das nicht, sondern wir nehmen diese beinharte ideologische Position ein, die realitätsfremd ist und die auch die anderen Mächte zunehmend weniger interessiert, sodass sie uns dann einfach zur Seite schieben. Niemand möchte mit einem vollkommen ideologisierten Diplomaten und Außenministern überhaupt noch kommunizieren.
Sie haben gerade auf den historischen Aspekt aufmerksam gemacht. Besitzt der gegenwärtige Konflikt mit Russland auch eine kulturelle Dimension?
Ja, das ist ja sozusagen die zentrale These, die ich in meinen beiden jüngsten Büchern vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas und jetzt noch einmal in der Essaysammlung Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt, detailliert beschreibe. Ich denke, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert uns in einer Situation befinden, wo die großen Mächte nicht mehr wie im 19. Jahrhundert um Meeresengen und geografische Räume konkurrieren. Das spielt natürlich immer noch eine Rolle. Es geht auch nicht mehr vorrangig nur um Rohstoffe, obwohl das auch immer noch eine Rolle spielt, sondern heute wird auch darüber gerungen, in welche Richtung sich die globalen Trends entwickeln sollen. Sollen die Trends der globalen Kulturentwicklung weiter Richtung eines Liberalismus amerikanischer Prägung sich entwickeln, mit immer stärkerer Differenzierung auf den Einzelnen, auf Minderheiten, auf das Individuum und seine Bedürfnisse? Oder wird sich ein anderer kultureller Trend durchsetzen, der wieder mehr verstärkt das Allgemeinwohl ins Auge behält, sich auf Traditionen bezieht, die die Gegenwart mit der Vergangenheit verbinden und vielleicht auch andere politische Philosophien wieder stärkt, wie Konservativismus oder Sozialismus. Um diese Fragen wird gerungen. Es wird sozusagen gerungen um die Massenformierung des globalen Bewusstseins. Und da gibt es heute ganz andere Einflussmöglichkeiten, als sie dem 19. oder 18. oder sogar dem 20. Jahrhundert zur Verfügung standen.
Immer wieder ist in Bezug auf aktuelle Konflikte auch von Geopolitik die Rede, also die Überschneidung von Geografie und Politik. Sie sagen in Ihrem Buch aber, dass Geopolitik mitunter eine Ideologie mit fatalen Folgen sein kann. Wie ist das gemeint?
Geopolitik ist eine Halbwissenschaft und damit ist genau beschrieben, was sie ist. Sie trifft manchmal etwas. Man kann tatsächlich anhand von Geografie, Meeresengen, der Lage der Kontinente, Konfliktherde in der Welt identifizieren. Das bedeutet aber nicht, dass es deswegen eine harte, seriöse Wissenschaft ist, sondern es passiert leicht, dass ein nationaler Stolz, das Bedürfnis nach nationaler Bedeutung und Expansion sich auf die Geografie, auf die Landkarten projiziert. Das heißt, die gleiche Landkarte kann in einem Jahrhundert ganz anders interpretiert werden als in einem anderen Jahrhundert. Und damit ist die Geopolitik eine Wissenschaft, die leicht von Ideologien in Besitz genommen und missbraucht werden kann. Man möchte eigentlich sozusagen das eigene Land stärken, den nationalen Stolz befriedigen und findet quasi in den Gebirgsketten, in der Geopolitik die Argumente, das begründen zu können. Und deswegen kann die Geopolitik eigentlich nur dann eine seriöse Wissenschaft sein, wenn sie kombiniert wird mit historischer Forschung, mit soziologischen Studien, mit einem Verständnis verschiedener kultureller Mentalitäten und auch mit Friedensforschung. Denn eine der irrationalen Grundsätze der Geopolitik besteht auch darin, dass der Machtzuwachs eines geopolitischen Akteurs immer positiv ist. Es wird nicht darauf reflektiert, dass wenn meine Macht wächst, die andere Seite ohnmächtiger wird und dann vielleicht ein Krieg unausweichlicher wird. Das sind alles sozusagen problematische Reflexionsfiguren der Geopolitik, die beschreibe ich in diesem Essay Die Rückkehr der Geopolitik genau. Das ist einer der Essays, der in dem Buch Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt, abgedruckt ist. Und letztlich ging es eben auch darum, die Geopolitik durch Friedensforschung zu ersetzen.
Sie haben ja gerade schon auch auf die wechselnden Machtverhältnisse global gesehen aufmerksam gemacht. Mit Blick auf die wachsende Macht der BRICS-Staaten etwa, wie groß ist denn Ihrer Meinung nach das Potenzial für weitere globale Eskalationen?
Die Geschichte zeigt, dass wenn eine Macht, die bis dahin weitreichenden Einfluss hatte, plötzlich mit einem aufsteigenden Konkurrenten konfrontiert ist, dass es dann sehr leicht zu einem Krieg zwischen diesen beiden kommt. Und in einer solchen Situation befinden wir uns jetzt eben wieder. Das erinnert so ein bisschen auch an den Ersten Weltkrieg, als die damals global agierende Macht Großbritannien herausgefordert wurde von dem Deutschen Kaiserreich, aber auch von den Vereinigten Staaten und Japan und Russland. Und in so einer Situation kann es leicht zu einem großen Krieg kommen. Das Problem ist, dass wir heute Atomwaffen haben. Wir haben heute Waffen, die so zerstörerisch sind, dass sie das Leben auf diesem Planeten beenden könnten. Denn ein nuklearer Schlagabtausch zwischen Russland und den USA würde einen nuklearen Winter hervorrufen. Die Temperaturen würden für 10 Jahre um 10 Grad mehr fallen. Die Stratosphäre würde sich verdunkeln. Das Licht käme nicht mehr zu den Pflanzen durch. Es würde eine globale Hungersnot ausbrechen. Wir können uns diese Art von Konkurrenzkampf, die im 18. und 17. und 16. Jahrhundert normal war, heute nicht mehr leisten. Das heißt, wir müssen andere Formate finden, andere Lösungen finden, wie wir mit dem Machtverlust einer Seite und dem Machtgewinn einer anderen Seite vernünftig umgehen. Und das könnte das Konzept einer gemeinsamen Sicherheit sein, dass man nicht mehr versucht, die Sicherheit zu monopolisieren, indem man die meisten Raketen, die meisten Panzer und so weiter hat, sondern dass man akzeptiert, okay, wir organisieren den Globus so, dass jeder sich zwar gut verteidigen kann, aber keiner richtig angreifen kann. Und das erfordert natürlich Rüstungsbeschränkungen, Rüstungskontrollmechanismen. Und vielleicht war dieser Gipfel in Alaska, in Anchorage, der erste Schritt zu einer Wiederbelebung der Abrüstungsverträge der 70er Jahre, ohne die es, das ist meine Interpretation, in den 80er Jahren schon zum Atomkrieg gekommen wäre.
Sagt der Autor und Publizist Dr. Hauke Ritz. Mehr zum Thema finden Sie in seinem neuen Buch »Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt«. Das ist aktuell im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Joppe.